ich weiß ja, wie es für mich war, als ich jünger war, und ich habe hochgeguckt zu den erfolgreichen Fußballerinnen und was die gemacht haben. Und es ist ja ganz oft so, dass man sich einfach die Leute enger anschaut und zum Vorbild nimmt und denen so nacheifert. Und das ist natürlich immer viel besser, wenn da jemand steht, der sich irgendwie seiner Position bewusst ist und damit auch bewusst umgeht. Im Grunde genommen freue ich mich natürlich, wenn die Leute irgendwie mir gerne zuschauen, finden, dass ich eine super Fußballerin bin und mir Spielzeit gönnen. Das ist eine schöne Sache. Trotzdem empfinde ich auch immer so einen gewissen Druck, dem dann auch gerecht zu werden. Ich höre erst auf zu träumen und zu hoffen, wenn auch wirklich alles verloren ist. Wir haben noch so viel, wofür wir spielen können. Wenn wir das schaffen, da hinzukommen, wo ich glaube, dass wir hinkommen können, dann ist wirklich alles möglich. Und das meine ich zu 100% ernst. Mein persönliches Ziel ist es, mit dieser Mannschaft die Europameisterschaft zu gewinnen.
Frauenfußball-Podcast mit Miriam Sinno und Nina Potze. Präsentiert von Fuchs.
Wilde Spiele, hohe Siege, erste Siege auch. Aber so richtig viel bewegt sich irgendwie nicht in der Tabelle. Außer so ziemlich alle sich von Turbine Potsdam weg da im Keller. Damit sage ich hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von eurem Frauenfußball-Podcast. Mein Name ist Nina Potze. Ich bin eine eurer Hosts hier. Nur eine. Und wir schauen uns auch gleich diesen 18. Spieltag in der Bundesliga der Frauen an. Vorher. Aber, ja, wie ich gerade gesagt habe, ne, ich bin ja nur eine der Hosts hier und die zweite, die haben wir jetzt aus Gründen eine Weile nicht mehr gehört, aber hier ist sie wieder mit dabei, Miriam Sinno. Hallo, hallo Miri, ich freue mich so, dich zu sehen.
Hallo, ich lebe, ich bin da, yay. Das Kind schläft, es ist gefüttert, gewickelt, wir leben alle hier in diesem Hause. Ich bin ganz aufgeregt, wieder Podcast machen zu dürfen. Zumindest jetzt mal so als kleine Ausnahme. Genau. Ich bin weiterhin in der Pause. Wir brauchen weiterhin auch noch Zeit, uns einzurufen. Die kleine Maus hält uns auf Trab, aber irgendwie geht's dann doch. Und Schlaf kriegen wir auf. Klopf auf Holz, und jedes andere Elternteil mit wenig Schlaf hasst mich jetzt. Habe ich das auch geschafft? Innerhalb von einer halben Minute zurück im Podcast und sich gleich Feinde aufgebaut. Hi.
Hi. Aber ey, ist doch voll schön. Ich freue mich so. Und vielleicht freuen sich diese Eltern auch, dass du das eben so schön hast, dass ihr das so schön habt, dass es eben mit dem Schlaf auch gut funktioniert. Ja, es ist wirklich super, super schön, dich wieder mit dabei zu haben. Auch, ne, wirklich kurz mal wieder Wind aus dem Segel nehmen. Erstmal jetzt für die Folge, ein bisschen, oder für das Interview zumindest, ja. Das wir ja schon aufgenommen hatten, bist du mit am Start gewesen, hat mich super, super gefreut, und alles Weitere schauen wir dann, die Zukunft ist rosig und ist aber auch sehr ungewiss. Und deswegen, ja, schön, dass du jetzt dabei gewesen bist, auf jeden Fall für das Interview, und dann würde ich doch mal sagen, let's go.
Hören wir rein, oder?
Jawohl, auf geht's.
Vom Feld ans Mikro.
Sie ist Fotografin, Businessfrau und Fußballerin so ganz nebenbei auch noch. 2015 gewann sie die Fritz-Walter-Medaille in Bronze. 2022 kam sie mit dem DFB-Team bis ins EM-Finale. 2 Jahre später gab es bei Olympia dann Bronze. Seit 2018 spielt sie bei Frankfurt erst beim FFC, ab 2020 dann unter dem Adler-Emblem der Eintracht und ist eine absolute Sympathieträgerin der Fans. Herzlich willkommen, Laura Freigang.
Dankeschön, was eine tolle Introduction.
Das ist immer so unsere Startfrage eigentlich, wie die Leute mit so einer Beschreibung von sich selbst eigentlich so klarkommen. Magst du das zu hören? Ist dir das unangenehm? Wie geht's dir dabei?
Ja, es ist ja, ich finde es grundsätzlich irgendwie so schwierig, generell Menschen in irgendwie 1-2 Sätzen zu beschreiben. Und ich finde, dafür hat das super gut funktioniert. Und ich finde es immer so funny, weil irgendwie ich spiele ja Fußball und auch auf einem hohen Level, aber so viele Erfolge gibt's eigentlich noch gar nicht so faktisch aufzuzählen. Das denke ich mir jedes Mal wieder, wenn ich mir so überlege, so wie viele Titel habe ich denn so. Hoffentlich kommen da noch 2-3. Nächstes Mal, wenn wir eine Podcast-Folge machen, dann nicht nur Finalteilnahme. Vielleicht gewinnen wir ja mal was. Das wäre mega.
So, genau.
Mit DFB.
Ja. Titel, wir wollen die Titel hören. Das ist völlig nachvollziehbar.
Mal einen, das ist ein mega.
Ja.
Aber das stimmt, ist mir auch aufgefallen, als ich das so zusammengetragen habe, weil im Kopf bist du ja eben einfach schon so eine erfolgreiche Spielerin irgendwie und dass dann noch gar nicht so große Titel dabei sind, aber stehen einige an. Aber wie geht's dir denn sonst so? Ist jetzt viel los gewesen, irgendwie der Kader in der Natios raus, du hast ja einen Tracksuit gerade auch noch rausgebracht und so.
Was übertrifft, was ist wichtiger gerade?
Nee, irgendwie ist immer viel los, aber auf eine gute Art. Also ich mag das so. Irgendwie, ich brauche Beschäftigung, ich brauche, im Fußball ist ja sowieso irgendwie immer viel los. Irgendwie, also kommt ja nie ganz Ruhe rein. Jetzt haben wir auch die letzten 3 Jahre immer Turniere gehabt. Jetzt im Sommer kommt wieder ein Turnier, das heißt, da ist nie so wirklich durchschnaufen. Und ja, jedes Spiel ist wichtig. Das ist ja diese Floskel, die aber auch irgendwie einfach zutrifft. Und dann neben dem Fußball brauche ich irgendwie auch immer was mich beschäftigt und herausfordert. Und das ist ja jetzt mittlerweile, habe ich da so meine 1-2 Projekte, die ich mache, die auch klar Energie kosten, aber irgendwie mir auch sehr viel Energie geben. Deswegen dementsprechend geht's mir gut.
Sehr schön, sehr schön. Also positive Energie kommt dir auf jeden Fall direkt rüber, das ist voll cool. Vor allem, weil ich merke, du bist jemand mit Hummeln im Hintern, richtig? Also du brauchst auch zu tun oder kannst du auch mal richtig abschalten und sagen, so Leute, Handy weg, Kamera weg und ich mach mal 2 Tage gar nichts oder eine Woche?
Eine Woche, ja, ich
da lacht sie erstmal.
Nee, also meine Mutter erinnert mich immer wieder daran, dass ich das brauche und dass das wichtig ist. Ich finde so irgendwie in der Welt, so wie sie heutzutage ist und wie sich die Welt verändert hat, auch so mit der Digitalisierung und allem, ist sie einfach so unfassbar schnelllebig und man hat so viele Reize immer, die auf einen einprasseln und dann, wenn man dann noch viel unterwegs ist und viel macht, ich finde, dass es total wichtig ist, dass man das kann. Ich würde nicht sagen, dass ich da besonders gut drin bin, unbedingt, aber ich versuche das so viel wie möglich einzubauen, weil es absolut notwendig ist. Und ich habe fest auf meiner Liste an sozusagen, also Bucketlist, was so die nächsten 2 Jahre und die nächsten Urlaube angeht, ist so ein irgendwo raus und weg, so Norwegen in die Einöde und dann wirklich so ein Club-Handy einfach nur mitnehmen. Weil ich glaube, das würde mir mal extrem gut, so einen Notfall anrufen und so und erreichbar sein, ja, aber den Rest einfach
hätte ich mal abschalten. Aber wie integrierst du das dann in den Alltag? Weil du hast jetzt gesagt, so, du versuchst da drauf zu achten. Wie machst du das?
Ich finde, manchmal machen einfach 15 Minuten schon einen Unterschied. Also ich versuche zum Beispiel, wenn ich Bahn fahre, das klingt jetzt so simpel, ne? Aber wenn ich irgendwie Bahn fahre oder auf den Bus warte oder dann versuche ich nicht, das Handy rauszuholen. Also ich versuche in jedem Moment, wo man das Handy rausholt, um einfach nur so sich zu beschäftigen, weil man gerade irgendwie nichts zu tun hat, das versuche ich zu vermeiden und dann einfach mal aus dem Fenster zu gucken oder ich weiß nicht, das finde ich schon gar nicht so einfach oft, was irgendwie echt eine traurige Erkenntnis ist. Aber ich versuche natürlich auch immer wieder auf meinen Körper zu hören und zu merken, wenn ich gerade auch einfach mal, ich spüre das mittlerweile, wenn zu viel los ist und zu viel irgendwie, ist ja wie so eine Autobahn manchmal im Kopf und ich spüre das schon, wenn das in die Richtung geht und dann versuche ich immer wieder, mir auch mal einfach Pausen zu geben und dann mich dazu zu zwingen, irgendwie, also so mich auszustöpseln dann ab und zu einfach mal wieder.
Ich finde das fast schon manchmal deprimierend, wenn ich, das kennt, glaube ich, fast jeder von uns, wenn du nur nach der Uhrzeit schauen willst aufs Handy und alles Mögliche machst, dann das Handy wieder weglegst und keine Ahnung hast, wie spät es ist, also das ist cool, hat also gar nichts gebracht eigentlich gerade. Das ist schon immer schlimm, deswegen kann ich es nachvollziehen.
Das ist der Klassiker, ich muss das Gefühl, heutzutage jeder kennt's. Also jeder hat dieses Problem in Anführungsstrichen.
Voll.
Voll. Ich habe mir deswegen auch tatsächlich wieder mal eine Armbanduhr zugelegt, damit ich dafür eben nicht immer das Handy rausholen muss, um auf die Uhrzeit zu gucken. Auch.
Das ist ein Lifehack, auf jeden Fall. Das habe ich auch.
Oder halt ein Kirchturm, an dem kann man ja wohnen.
Das hilft auch. Das ist wirklich, das hilft wirklich. Ich kann es jedem empfehlen. Zieht in die Nähe einer Kirche.
Kurze Aufklärung, deshalb ist Laura heute sehr pünktlich zur Aufzeichnung gekommen, weil ihr Kirchturm nämlich gebimmelt hat, quasi. Ihr Kirchturm, ihr eigener. Nein,
mein persönlicher.
Nice. Wollen wir mal loslegen mit unseren 5 Fumms-Fragen?
Ich bin bereit.
Oha.
Die 5 Fumms-Fragen.
Es gibt ja diesen Song Diamonds Are Forever. In deinem Fall kann man den schon mal in Eintracht is Forever umtexten, oder?
Ab wie vielen Jahren darf man sagen Forever? Jetzt schon, oder? Das ist 17 Jahre, das ist schon ziemlich forever, finde ich. Also egal, was jetzt noch in meiner Karriere passiert, Eintracht ist auf jeden Fall forever.
Na, allein schon mit dem Tattoo.
Das stimmt. Deswegen hatte ich auch, das ist so eine Sache, die werde ich nie bereuen, weil das wird immer so sein, egal wo ich bin.
Das ist stark. Über die Verbindung zu Frankfurt wollen wir auch noch im Laufe des Interviews auf jeden Fall sprechen. Wir kommen zur Frage Nummer 2. Du hast Psychologie unter anderem studiert. Findest du denn, FUMS macht einen stabilen Eindruck?
Ich finde sehr stabil. Ihr schlagt euch super, oder? Was würdet ihr sagen?
Einmal auf die Schulter geklopft. Du hast ja auch nebenbei auch noch Kommunikation, also nebenbei, du hast Kommunikationswissenschaften, Psychologie und abgebrochen zwar Sportwissenschaften studiert. Gibt es da so Momente, so in deinem Leben, aber auch im Fußball speziell, wo du merkst, das hilft dir?
Ja, also jetzt die Psychologie studiert zu haben. Ja, also einfach sich damit zu befassen, das trifft ja irgendwie auf jeden und auf alles ein bisschen zu. Und ich fand, also Psychologie habe ich ja auch nicht lange studiert, aber das ist ja auch einfach sozusagen sich auseinandersetzen mit dem menschlichen Wesen und den menschlichen Eigenheiten und wie ein Gehirn funktioniert. Das ist schon sehr, sehr, sehr spannend. Und das ist, glaube ich, egal, in welchem Bereich man ist, ob es jetzt im Jobkontext ist oder im Privaten, habe ich das Gefühl, da habe ich viel mitgenommen. Ich fand es auch extrem spannend, nur hat es nicht mehr so in meinen Alltag reingepasst, das weiter zu studieren. Deswegen habe ich es dann gelassen. Aber ich fand die Materie an sich super spannend.
Ich stelle mir manchmal so vor, im Mannschaftshotel, wie dann deine Mitspielerinnen sich auf die Couch legen müssen und du deine Brille aufsetzt. So, dann sprechen wir jetzt mal. Dazu kommt es noch nicht, ja?
Ich würde nicht sagen, dass ich da irgendwie besonders viel Wissen angesammelt habe. Das war schon eher kurz, aber so grundsätzlich interessiert an der Thematik bin ich auf jeden Fall.
Wunderbar.
Hat dir das auch geholfen irgendwie beim Overthinken? Weil ich habe in einem anderen Podcast oder in einem Interview irgendwie gelesen oder gehört, ich weiß gar nicht mehr, welches Medium genau das war, dass Overthinken bei dir schon auch so ein Thema war und die Gedankenrasen, hast du ja auch gerade gesagt, so Autobahnen im Kopf manchmal. Hat dir da das Studium schon auch geholfen, oder?
Ich glaube, da war das noch nicht so ein großes Thema für mich in Bezug so auf mich selbst. Da würde ich eher sagen, dass die Arbeit mit wirklich einem Sportpsychologen, der das halt auch zu Ende studiert hat und Erfahrungen in dem Bereich gemacht hat, das hat mir sehr geholfen. Ich glaube, das ist schon einfach so, wenn du mit einem Menschen sprichst, der dir auch gewisse Dinge spiegeln kann. Das ist immer was anderes, als wenn du selbst einfach nur in den Spiegel schaust, weil oft ist ja genau das Problem, dass man sich selbst auf eine bestimmte Art wahrnimmt oder selbst bestimmte Denkmuster drin hat, die man selbst gar nicht so gut identifizieren kann, wenn einem da nicht jemand auf die Sprünge beihilft. Also es ist ja nie so, dass jemand einem sagt, du bist so und so und dann sieht man das, aber manchmal braucht man einen neuen Input und ich würde das, ich glaube, Selbstdiagnose, so sehr ich mir auch vertraue darin, würde ich jetzt nicht für solche Sachen nicht unbedingt immer empfehlen, weil man verliert sich gerne und schnell im eigenen Kopf, da bin ich auch absolut Profi drin. Da würde ich immer Hilfe ist immer hilfreich. Das ist ein total Spruch.
Jeder von uns könnte eine Therapie gebrauchen. Ich glaube, so kann man es einmal zusammenfassen. Und es ist eben keine Krise, sowas zu machen. Ganz im Gegenteil. Aber wir machen weiter mit unserer dritten offiziellen FUMS-Frage. Küste in Kiel oder Karneval in Mainz?
Boah, das ist für mich eine sehr, sehr einfache Antwort. Da nehme ich die Küste. Ich bin nicht der größte Karneval-Fan. Ich weiß, da werde ich bei vielen irgendwie anstoßen. Ich bin mit dem Karneval groß geworden. Ich habe sogar mal Garde getanzt.
Wow. Oh. Okay. Ja. Richtig Funke-Mariechen, oder was?
Ja, also so in der Gruppe halt, mit Kostüm und allem, so auf der Bühne. Ich glaube, 3-4 Jahre, da war ich noch relativ klein. Aber das hat sich bei mir nie, also das Tanzen fand ich cool, aber der Rest, den fand ich immer irgendwie ein bisschen, war nicht so meins. Dann ist auch immer noch so kalt im Februar. Und dann wird man da mit diesem Popcorn abgeworfen und diese ekligen Bonbons, überall klebt alles.
Und tut ja auch weh aus der Distanz.
Ja, es ist alles total so, es sind richtig viele Leute auf einmal und irgendwie, nee, es ist nicht so meins. Da lege ich mich lieber an den Strand.
Alles klar.
Verständlich. Ja,
Ich habe tatsächlich vor einer Weile gerade auch erst mit Britta Karlsson gesprochen, die auch aus dem Norden kommt. Und die meinte aber, sie war jetzt das erste Mal irgendwie auf so einem Wagen gewesen und meinte, es war schon ganz schön.
Das glaube ich. Ich bin auch total offen für. Ich habe das Gefühl, ich habe noch nicht die richtige Erfahrung gehabt, um das so wirklich voll auszukosten und zu sagen, ja, jetzt habe ich verstanden, warum alle das so lieben. Ich habe das Gefühl, ich stehe einfach so außen und verstehe nicht, warum alle das so abfeiern. Aber vielleicht, ich kann auch nicht so lange stehen. Und das ist ja ungefähr der Inbegriff von dem, was man da tut. Man steht und geht den ganzen Tag.
Ja.
Aber es ist gut, dass du es sagst. Also ich meine, ich bin Berlinerin, ich verstehe gar nichts, was. Also ich gucke mir das manchmal so im Fernsehen dann an und denke mir so, pff, ja Leute, also.
Boah, ich weiß nicht, der ist gar nicht meins. Doch diese Sitzungen und dann ist immer so. So, wo war der Witz? Ich habe es nicht verstanden.
Aber immerhin gibt es das Signal, dass man weiß, wo man lachen muss. Oder ja,
das ist also, ach so, toll. Das war's schon? Ah ja, okay. Alles.
Ja, absolut.
Laura, digital oder analog?
Analog.
Ganz klar, da sprechen wir wahrscheinlich über deine sehr geliebte Kamera. Und die letzte Frage ist, oder beziehungsweise brauchen wir einen Tipp von dir, wie wird man eigentlich Mitglied in der Freigang?
Da bin ich nicht die Vorsitzende. Da bin ich überfragt. Oh. Die Freigang, sprechen wir von derselben?
Ich bin gespannt, wer die Vorsitzende deiner Freigang ist.
Also, ich habe ja, also der analoge Fotoaccount heißt ja Pictogang.
Genau.
Da darf jeder rein. Freigang, ich glaube, es gibt eine Gruppe von Mädels, die sich so nennen und dann immer zu unseren Spielen kommen zusammen, was ich total süß finde. Aber von der habt ihr wahrscheinlich nicht gesprochen. Ich nämlich gar nicht, wovon ihr gesprochen habt. ich bin so verwirrt, weil die gibt es tatsächlich. Also es gibt eine Gruppe von Leuten, die sich, glaube ich, so nennen, glaube ich.
Das habe ich auch noch gar nicht gehört tatsächlich.
Aber dann schicken wir Grüße an die Freigang raus.
Gerne ganz liebe Grüße. Und ihr könnt uns vielleicht. Könnt uns vielleicht sagen, wie man da Mitglied wird, wer die Vorsitzende ist. Ja. So, liebe Hörerinnen und Hörer. Nichts zu tun.
Ich hätte jetzt höchstens noch an deine Mutter oder so gedacht, die auch als Freigang deine.
Ihr müsst euch in die Familie einheiraten, dann seid ihr Teil der Freigang.
So.
Aber Thema Wortwitz ist auch eins, mit dem wir weitermachen könnten. Thema soziale Medien auch. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch mitbekommen hattest, so 2022, 2023 oder was das war, da wurde ja viel Freigang für Freigang gefordert in den sozialen Medien, was die Nazio vor allen Dingen angeht. Wie gehst du mit sowas um?
Ich hatte immer das Gefühl, dass meine Wahrnehmung irgendwie generell in der Fangemeinschaft, auch von der Nationalmannschaft, aber auch generell irgendwie extrem positiv war. Und das freut mich natürlich total. Und war natürlich selbst auch nicht immer zufrieden mit meiner Spielzeit. Das ist ja jetzt kein Geheimnis, wenn man eine Fußballerin ist und man ist in der Nationalmannschaft, dann will man ja auch, wenn man will, spielen. Deswegen, ich freue mich irgendwie, dass mir so viele Leute irgendwie so viel Gutes gönnen und gegönnt haben und auch weiterhin tun. Und unabhängig davon ist das dann ja irgendwie, liegt das dann am Ende des Tages trotzdem irgendwie an mir und an meiner sportlichen Situation und an dem Trainer oder der Trainerin, was dann da am Ende passiert. Aber im Grunde genommen freue ich mich natürlich, wenn die Leute irgendwie mir gerne zuschauen, finden, dass ich eine super Fußballerin bin und mir Spielzeit gönnen. Das ist eine schöne Sache. Trotzdem empfinde ich auch immer so einen gewissen Druck, dem dann auch gerecht zu werden, weil wenn man dann mal reinkommt und alle gönnen es einem so sehr, dann möchte ich persönlich auch dann irgendwie was zurückgeben, möchte abliefern. Das ist natürlich immer so eine Situation, mit der man dann selbst auch irgendwie umgehen muss. Aber das ist halt sozusagen das klassische Los eines Leistungssportlers, einer Leistungssportlerin, glaube ich. So Drucksituationen und Öffentlichkeit und so, da muss ja jeder irgendwie dann auch lernen, wie er mit umgeht. Aber es ist halt auch, das ist ein absolutes Privileg.
Ich meine, du hast auch 196.000 Follower zum Beispiel auf Instagram, ne? Also man spricht ja gerne auch so von Identifikationsfiguren, wenn man es aussprechen kann. Und du hast selbst auch mal in einem Interview gesagt, dass du gerne dich auch als so eine siehst. Wie wichtig ist es für dich aber auch ein Vorbild zu sein und wie fühlt sich das überhaupt an?
Ja, es ist, das ist eine gute Frage, die ich auch häufiger gestellt bekomme und trotzdem tue mich jedes Mal wieder schwer, das zu beantworten, weil es so eine verrückte Situation irgendwie ist, weil man fängt ja einfach irgendwann an und dann irgendwann kommt auf einmal dieser Punkt, wo man so wahrgenommen wird und meine eigene Wahrnehmung auf mich selbst hat sich aber nie in der Hinsicht verändert. Also ich habe ja schon immer einfach versucht, das zu tun, was ich für richtig halte, für die Dinge einzustehen, die mir wichtig sind und das ist dann halt irgendwann, hat sich das aus meinem privaten Kreis sozusagen rausgelöst und ist jetzt irgendwie einfach öffentlicher geworden. Ich persönlich finde halt, dass mit so einer Position eine Menge Verantwortung mit einhergeht, der man sich halt einfach bewusst sein muss. Und ich finde, Teil der Verantwortung ist auch eben das zu nutzen für was Gutes. Also ich finde, es ist wie so ein Geschenk, was man in die Hände gelegt bekommt. Es ist nicht immer einfach, aber ich finde, es ist etwas, gut, es ist jedem selbst überlassen, aber ich persönlich finde, dass man damit auch was Gutes tun sollte und das versuche ich. Es ist nicht immer so einfach und man versteht auch nicht immer genau, was es dafür braucht oder was wichtig ist, aber es ist eben so eine Situation, mit der man lernt umzugehen, mit der ich versuche, mich bewusst auseinanderzusetzen und dann immer wieder neu auch daraus zu lernen und ja, sozusagen präsent zu sein in dieser Rolle, die ich habe. Und ich glaube, das funktioniert mittlerweile ganz gut. Es hat aber auch eine Weile gebraucht, das Ganze zu verstehen irgendwie.
Ja. Warum braucht aber der Fußball der Frauen vor allem Identifikationsfiguren, deiner Meinung nach?
Ich glaube, dass Sport, also natürlich Fußball ist unterhaltsam, so Fußball zu gucken, ich gucke auch gerne Fußball, aber ich glaube, dass man eine viel engere Bindung zum Sport hat und zu diesen ganzen Themen, die auch mit dem Sport einhergehen, wenn es Menschen gibt, sozusagen, die dafür stehen, die dafür einstehen, mit denen man sich identifizieren kann. Es steckt ja im Wort Identifikationsfigur mit drin, I guess. Also ich weiß ja, wie es für mich war, als ich jünger war und ich habe hochgeguckt zu den erfolgreichen Fußballerinnen und was sie gemacht haben. Und man ist ja ganz oft so, dass man sich einfach die Leute enger anschaut und zum Vorbild nimmt und denen so nacheifert. Und das ist natürlich immer viel besser, wenn da jemand steht, der sich irgendwie seiner Position bewusst ist und damit auch bewusst umgeht, dem man auch dem sozusagen gut ist, nachzueifern, als jemand, der einfach irgendwas macht. So auf den. Also wir haben ja auch viele Negativbeispiele schon gesehen. Und ich finde, wenn man in der Öffentlichkeit steht, dann sollte man sich dementsprechend auch verhalten. Und ich versuche eben einfach ein gutes Beispiel zu sein. Also es ist aber irgendwie, es ist trotzdem eine verrückte Situation.
Das glaube ich, du hast jetzt auch gerade gesagt, dass das gedauert hat, bis es wirklich bei dir angekommen ist. Wann war das so? Kannst du das festmachen? Und wann hast du vor allen Dingen gemerkt, okay, das ist wirklich so, dass ich jetzt so eine Vorbildfunktion habe?
Also ich glaube, das erste Mal so mehr damit auseinandergesetzt habe ich mich als, ich glaube, ich war irgendwie das erste oder das zweite Jahr bei der Eintracht und hatte so ein Interview zum Thema Gleichberechtigung und LGBTQ, so das die Thematik LGBTQ+ im Fußball und habe da irgendwie, das war so ein ganz normales, irgendwie 10-15-minütiges Interview, glaube ich, und habe da einfach so drüber gesprochen, wie ich dazu stehe und was ich für wichtig halte und so, ohne dass das für mich eine große Sache war. Und das war aber so das erste Interview, was irgendwie dann immer wieder auftauchte und irgendwie Leute dann irgendwie verrückt fanden, dass ich glaube, ich habe einfach nur gesagt, dass ich es wichtig finde, dass jeder irgendwie Platz hat, seine Wahrheit auszuleben und Sexualität, dass man nicht diskriminieren sollte. Aber wirklich so banale Dinge, die für mich so absolute Grundlage des menschlichen Zusammenlebens sind. Und das tauchte dann auf einmal überall auf und es war so, ja, eine Fußballerin äußert sich zu dem Thema. Und ich dachte mir so, Leute, erstens mal, Leute interessieren sich dafür. Zweitens mal, es ist nicht die Norm, wie schlimm. Und das war noch, bevor ich das Gefühl hatte, also da war ich noch nicht in der Nationalmannschaft, da war die Europameisterschaft noch nicht gewesen, da war noch nicht die große Aufmerksamkeit. Und dann, da wurde mir bewusst, okay, man kann für seine Werte einstehen und das kann extrem positive Auswirkungen haben, weil sich das irgendwie das Wort verbreitet sozusagen. Und es braucht es auch noch, es ist wichtig, dass das getan wird. Und dann kam die Europameisterschaft in England und auf einmal haben sich auch viel, viel, viel mehr Leute für den Frauenfußball interessiert und denen sozusagen für sich auch ernst genommen und nicht nur belächelt, sondern haben sich auch für uns als Menschen interessiert, für den Sport mehr interessiert, sind uns mit viel mehr Respekt begegnet, was ich irgendwie eine total schöne Veränderung finde. Ist extrem angenehm mittlerweile, generell einfach als Frauenfußballerin auch in der Öffentlichkeit zu stehen, weil wir ganz anders angesehen werden. Und so die Mischung aus, also diese ganze Entwicklung, ich würde sagen, nach der Europameisterschaft war dann auf einmal alles anders im Sinne von auf einmal erkennen einen Leute, auf einmal hat man viele Termine, auf einmal will jeder irgendwie was von einem wissen. Das war auf jeden Fall eine große Veränderung. Und so die Kombination aus all diesen Dingen hat dann irgendwann dazu geführt, dass mir bewusst wurde, dass jetzt irgendwie alles ein bisschen anders ist.
Du hast so schön gerade von so Banalitäten auch gesprochen, die für einen selbst, für uns, würde ich jetzt mal meinen, wir sind uns da einig, ganz, ganz normal sind, so ein paar Einstellungen im Leben zu Menschen und Co. Aber wie oft triffst du da noch im Fußball der Frauen drauf, dass du Menschen in dem Fall vielleicht auch Männern oder einfach jüngeren, älteren Personen irgendwie erklären musst? Oder machst du das gar nicht mehr heutzutage, weil du denkst, nee, das ist mir zu blöd? Oder bist du immer noch bereit, auch zu sagen, ey, wir sind einfach nur Menschen und wir machen das, worauf wir Bock haben und das, worin wir gut sind. Und ich habe gar keine Muße, dir jetzt schon wieder zu erklären, warum ich nicht in der Küche stehe als Frau. Also, weil zum Beispiel ich persönlich oder Nina kennt es ja irgendwie auch, im Sportjournalismus, im Fußball als Frau tätig zu sein, ist nicht immer einfach und war früher noch schwieriger als heute. Inwiefern trifft es da manchmal noch auf dich zu?
Ich muss sagen, In dem klassischen Sinne, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, eigentlich fast gar nicht mehr. Aber da spreche ich jetzt vom echten Leben. Also in Person ist mir das schon sehr, sehr, sehr lange nicht mehr passiert. Auf Social Media ist es nach wie vor ein sehr großes Thema. Gerade bei, wenn es mal virale Clips gibt oder so vom Frauenfußball, die über diese Frauenfußballplattform hinaus irgendwie Aufsehen erregen. Was sich da halt in den Kommentarspalten tummelt, ist nach wie vor irgendwie unterirdisch oft. Aber das ist ja, das muss man ja sagen, ist ja wirklich überall so. Da habe ich gar nicht das Gefühl, dass der Frauenfußball da irgendwie eine besondere Position einnimmt, sondern das sind halt so diese ganz alten, banalen, blöden Sprüche, die man noch von früher kennt. Aber sonst muss ich sagen, so in den menschlichen Begegnungen, die ich habe, gibt es das fast gar nicht mehr, was echt was Besonderes ist. Und dafür bin ich super dankbar. Wir werden als Sportlerin einfach sehr respektiert. Und ich habe das Gefühl, halt in diesem Sportkontext ist das irgendwie schon angekommen. Also früher gefühlt wurde Frauenfußball noch viel mehr belächelt für das, was es war. Ich finde, dafür ist der Respekt jetzt mittlerweile da. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass das eben in den Bereichen drumherum eben noch gar nicht angekommen ist. Also das fängt, glaube ich, auf der Trainerinnenposition dann an, über, genau, eben Journalismus und so weiter und so fort. Das höre ich auch noch oft genug, aber bei uns Sportlerinnen echt viel besser.
Siehst du da irgendwie, oder wen siehst du da in der Verantwortung bei so Instagram-Kommentaren oder sowas, weil das ja für die Spielerinnen, ne, man muss ja irgendwie damit klarkommen, lernen, damit klarzukommen. Siehst du da die Spielerin selber, ihr selber in der Verantwortung, damit klarzukommen, umzugehen oder auch die Vereine ein bisschen oder den Verband oder wer sollte
ich
da?
Finde, es ist einfach extrem schwer zu kontrollieren. Deswegen, ja, man muss einen Weg finden, damit umzugehen. Das ist dann irgendwie jedem seine Sache. Manche können das gut, manche weniger gut. Manche lesen sich es gar nicht erst durch. Muss halt irgendwie jeder selbst wissen. Ich finde ganz allgemein, und das ist jetzt nicht nur auf den Sport bezogen, am liebsten würde ich den Vorschlag machen, dass jeder im Internet einfach er selbst sein muss.
Klarnamen, ja.
Da wurde drüber gesprochen. Ich verstehe nicht, warum das keine irgendwie Thematik auch in der Politik ist, dass man sagt, irgendwie für Internet-Accounts muss man mit seiner eigenen Identität irgendwie sozusagen sich einloggen und sich präsentieren, dann wäre das, glaube ich, alles eine ganz andere Sache. Und es kann ja auch jeder seine freie Meinung äußern, aber wenn man sich halt einfach anonym verstecken kann und dann einfach nur Leute beleidigt, ich verstehe nicht, warum das einfach so hingenommen wird. Ich würde mir wünschen, dass das irgendwie ein Thema wird, aber keine Ahnung.
Ja, also ich glaube, ich habe da auch schon echt viele Diskussionen irgendwie mitbekommen und so, und spreche auch mit meinen Freunden und Freunden irgendwie voll viel drüber, aber das Ding ist halt auch so, ne, dass man es auch umgekehrt sehen kann, dass es irgendwie in Gesellschaften, wo es wo die sozialen Medien vielleicht mehr kontrolliert werden, dann schwieriger ist, sozusagen für gute Dinge auch einzustehen, weißt du, wie ich meine?
Ja, nee, das auf jeden Fall, nur ich denke mir halt, man darf ja alles, also es muss ja nicht kontrolliert werden im Sinne von zensiert, aber wenn man sozusagen wenigstens mit seinem Namen dafür stehen muss, was man da von sich gibt, dann glaube ich, würden Leute ganz anders nochmal überlegen, bevor sie was tippen. Das würde ich halt
100%.
Also ich glaube, einfach irgendwie so aus im Internet, das ist so schade.
Ja, ja, also genau diese Kommentare, wenn du die Person finden würdest, die vor dich hinstellen würdest und sagst so, jetzt sag mir das bitte nochmal ins Gesicht. Würde, glaube ich, kaum jemand tun.
Genau, und also, ich halt gerne, dass Leute wieder sozusagen für das einstehen, was sie auch von sich geben.
So ist es. Laura, zurück kurz mal zum Sport, zu deiner Leidenschaft, zum Fußball. Wir haben vorhin kurz mal die Nazio angesprochen. Es ist gerade eine spannende Zeit. Wir haben weniger als 100 Tage bis zur Europameisterschaft. so ein bisschen auch auf rückblickend jetzt auf deine Zeit in der Nationalmannschaft. Du bist 27 Jahre jung und hast aber einfach schon recht viele BundestrainerInnen auch miterlebt und dementsprechend auch viele Phasen, so was die Aktivität in der Nationalmannschaft angeht, miterlebt. Jetzt hast du mit Christian Wück jemand, der dich aktiv auch in Startelfen einsetzt und eben dich dort auch sieht als wichtige Stütze. Rückblickend aber, wie würdest du deine Entwicklung in der Nationalelf eigentlich beschreiben?
Das waren viele Aufs und Ups auf jeden Fall. Es fühlt sich auf jeden Fall ein bisschen an wie so eine kleine Achterbahnfahrt über die Jahre. Es fing ja alles an während der Corona-Zeit noch mit meinem Debüt damals. Und dann weiß ich noch, dass ich in diesen Corona-Jahren auch echt relativ viel gespielt habe. Unter Martina damals noch einige Spiele, auch irgendwie viele Tore gesammelt habe. Und dann aber als immer, wenn es Richtung Turniere ging, wurde es dann immer weniger. Und die Turniere waren dann häufig so, was die Spielzeit anging, relativ, immer mit relativ wenig Spielzeit dabei gewesen. Habe aber extrem viele tolle Momente gehabt und auch extrem viele schöne Momente und wichtige Momente, bei denen ich dabei sein durfte. Aber eben, ja, viele schwierige Zeiten auch einfach, weil ich, glaube ich, als Fußballerin, also der Typ Fußballerin, der ich bin und war, nicht immer so perfekt überall reingepasst hat und auch nicht immer perfekt irgendwie gewollt wurde, wofür ich natürlich auch absolutes Verständnis habe, aber natürlich nicht immer super glücklich mit war. Und ich glaube, dass es unter Horst schon etwas anders war, ausgenommen jetzt dann auch des Turniers Olympia. Und natürlich freue ich mich jetzt über eine neue Chance mit Christian. Ich glaube, ich habe auch schon gesagt, dass es irgendwie mir sehr, sehr, sehr viel Spaß macht, auch den Fußball zu spielen, den er möchte. Ich habe das Gefühl, dass ich ganz gut in das Bild reinpasse, was er auch möchte, von einer Zehnerin, von einer hängenden Spitze, je nachdem, was er gerade braucht. Es macht mir auf dem Feld einfach sehr, sehr viel Spaß und irgendwie, das gibt mir ganz viel Energie, sozusagen auch irgendwie eine neue Chance zu bekommen und die möchte ich unbedingt nutzen. Also ich versuche natürlich immer der Mannschaft zu helfen, überall, wo ich kann, aber ich habe auch das Gefühl, dass ich es jetzt noch mehr auf dem Platz kann, was echt ein schönes Gefühl ist, gerade wenn man irgendwie auch schon einige schwere Phasen hinter sich hatte. Ich glaube, da ist die Motivation einfach nochmal doppelt groß und dann halt dreifach groß, wenn es nur noch, wie du sagst, weniger als 100 Tage bis zum Turnier sind. Wir haben jetzt, glaube ich, noch 4 Spiele und jetzt ist irgendwie der Endspurt und ich freue mich einfach auf alles, was kommt.
Du hast jetzt gerade auch schon gesagt, ne, es ist nicht mehr so viel Zeit. Christian Wück selbst meinte ja, dass er sich schon gewünscht hätte, man wäre weiter in der Entwicklung. Ich meine, du sagst jetzt, du hast super viel Motivation und freust dich extrem und magst diesen Fußball, den er spielt. Aber wie ist dein Gefühl da im Team? Habt ihr auch so ein ähnliches Gefühl? Wärt gerne schon noch weiter?
Ich glaube, man muss das alles so ein bisschen differenziert sehen. Also ich versuche es jedenfalls, das zu tun, weil ich muss sagen, wir haben in einer extrem neu zusammengestellte Mannschaft. Ja, wir hatten jetzt 4 Spiele, aber ich muss sagen, es war jetzt schon sehr viel Veränderung drin. Einfach einige wichtigere Spielerinnen haben aufgehört im Verlauf der letzten 2 Jahre. Es ist eine komplett neue Mannschaft mit vielen jungen Spielerinnen. Und ich finde, für die Mannschaft, die wir haben, haben wir schon extrem gute Spiele / Halbzeiten gezeigt. Also ich finde, unser Maximum, wenn man jetzt mal Wembley zum Beispiel sich das Spiel anguckt, das war ja unfassbar, was die Mädels da geliefert haben. Da war ich leider nicht dabei, aber ich habe es mir angeguckt und ich war begeistert. Und so Momente hatten wir auch in den anderen Spielen schon. Nur zeigen wir sie nicht konstant. Und die andere Seite vom Spektrum ist halt auch manchmal einfach zu inkonstant noch. Also wir haben auch schon Halbzeiten dabei gehabt, die nicht ansatzweise das sind, was wir können. Und deswegen ich bin extrem positiv gestimmt, weil ich finde, wenn wir auf dem Platz voll da sind und das Gefühl haben, okay, jetzt wir wissen, was wir tun und wir setzen das gut um, dann sind wir sehr, sehr, sehr gut und dann können wir, glaube ich, alles schaffen. Nur müssen wir das eben konstanter machen. So. Ich bin aber guter Dinge, weil wir haben das habe ich auch schon oft gesagt, aber es ist auch dieses Jahr wieder so, wir haben eine extrem homogene Truppe an Spielerinnen, es ist ein super Zusammenhalt, wir verbringen alle super gerne auch Zeit miteinander, das ist für Turniere sehr, sehr, sehr wichtig. Wir haben sehr viel Spaß miteinander und glaube ich, können das auch sehr gut auf Platz umsetzen. Nur müssen wir es eben zum Turnier hin dann auch rechtzeitig auf die Platte bringen und das gilt es jetzt halt, dass wir uns so vorbereiten, dass wir dann auch wirklich da sind, wenn es drauf ankommt. Also es ist im Fußball mittlerweile, auch im Frauenfußball, es ist alles so nah beieinander, da kommt es auf die letzten 3, 4, 5% an und du musst halt voll da sein, sonst wird es schwer, irgendwas zu gewinnen.
du sprichst von einer homogenen Truppe, aber gefühlt ist ja dann doch der Kader, den Christian Wirk jetzt auch diesmal wieder berufen hat, wieder ein Stückchen anders. Inwiefern ist es aber dann auch schwierig, vielleicht da dann wieder zueinander zu finden? Oder kennt ihr euch trotzdem schon so gut im großen Kreis, dass das nicht so schwer ist, wie es scheint?
Ich habe das Gefühl, dass wir das immer ganz gut hinkriegen. Es waren jetzt, glaube ich, bei jedem Lehrgang einige Veränderungen dabei. Und ich glaube, so der Kern der Mannschaft ist sehr gut darin, zu integrieren und aufzunehmen. Und ich finde, dass wir schon in verschiedensten Konstellationen sehr gut auch zusammengespielt haben. Also es war ja eigentlich jedes Spiel wurde ein bisschen durchgemischt, auf ein, zwei Positionen verändert. Und ich glaube, dass wir einen großen Pool an Spielerinnen haben, die sehr gut zusammenspielen können. Nur wie gesagt, ich glaube, Christian wird jetzt versuchen, so wie er drüber spricht und ich das bis jetzt wahrgenommen habe, versucht er jetzt eben seinen Kern zu finden und dann kommt es halt darauf an, dass sich alles einpendelt. Und ich glaube, wir sind halt noch nicht eingependelt und das sieht man noch. Ich glaube aber, dass wir, wenn wir das schaffen, da hinzukommen, wo ich glaube, dass wir hinkommen können, dann ist wirklich alles möglich. Und das meine ich zu 100% ernst, weil ich in der Mannschaft sehr, sehr, sehr viel sehe. Ich glaube, das Trainerteam auch. Und ich bin guter Dinge, dass wir das bis zum Turnierstart dann auch auf jeden Fall hinbekommen.
Aber Favorit Deutschland dann? Oder also willst du dich
mein persönlicher Favorit ist auf jeden Fall Deutschland.
Nein, aber also gibt es ein krasses Ziel? Also, oder wenn du kennst die Mannschaft besser als wir. Also, wo siehst du die Mannschaft in diesem Turnier? Kann man das jetzt schon sagen?
Ich glaube nicht, dass man, mein persönliches Ziel ist es, mit dieser Mannschaft die Europameisterschaft zu gewinnen. Also mein persönliches. Und ich glaube, dass das auch möglich ist, nur ich weiß halt, mit wie viel das verbunden ist. So realistisch gesehen haben sehr viele Mannschaften wirklich eine sehr gute Chance drauf, diesen Titel zu gewinnen. Ich finde, wir gehören absolut dazu, aber es ist eben auch nicht nur eine ganze Menge Arbeit, sondern auch ein bisschen Glück und auch ein bisschen zum richtigen Moment die richtigen Dinge tun mit den richtigen Leuten. Also es ist halt einfach, da gehört so viel dazu. Ich glaube halt, und das ist ja auch eine Sache, die ich schon immer sage und an die ich einfach glaube, ich finde das Schönste am Fußball ist ja auch die Gemeinschaft und das gemeinsame Erreichen von Meilensteinen und irgendwie die geteilte Arbeit dann in Gold zu verwandeln am Ende. Und ich glaube, das geht am besten, wenn alle an einem Strang ziehen. Und das sehe ich halt bei uns. Also ich sehe eine Mannschaft und ein Trainerteam, die gerne zusammenarbeiten, die gleichen Ziele haben und die gut zusammen funktionieren können. Und es ist viel schwieriger, sowas künstlich herzustellen, als Taktik einzustellen. Und also ihr wisst, was ich meine. Deswegen bin ich, glaube ich, so positiv gestimmt, dass wir den Rest auch hinkriegen.
Sehr stark. Wen siehst du du hast von vielen starken Teams gesehen, wen siehst du da mit am weitesten vorne?
Also ich meine, England und Frankreich sind einfach immer super große Hausnummern, Spanien sowieso auch. Da haben wir ja schon drei, Schweden immer. Norwegen ist auch wieder stärker. Also eigentlich sind es bestimmt sieben Teams, die man da nennen kann, was irgendwie auch für den Frauenfußball mittlerweile spricht, finde ich. Und ich finde, die sind alle sehr eng beieinander. Es gibt viele Mannschaften, wenn die gegeneinander spielen, könnte ich vorher mich nicht irgendwie wirklich festlegen, was jetzt am Ende bei rumkommt. Deswegen, das wird einfach ein super, super hartes Turnier.
Zurück zu dir, weil wir haben über die großen Ereignisse und Turniere gesprochen, bei denen du dann leider eben nicht so viel Einsatz hattest. Inwiefern hast du da Sorge oder setzt dich vielleicht auch selbst unter Druck, da jetzt nicht so ein Déjà-vu zu erleben? Weil jetzt aktuell Startelf-Einsätze sind da. So, und du hast aber vorhin auch gesagt, so, dann lief es bei der EM, so, bei Olympia und so weiter und so fort. Also, findet das statt im Kopf?
Ich glaube, so ganz von allem absagen kann man sich nie. Aber was ich auf jeden Fall, ich habe alles schon erlebt irgendwie. Also, wenn man jetzt zum Beispiel Déjà-vu sagt, ich hatte ja irgendwie schon drei Déjà-vus gefühlt. Also, ich glaube, ich kann einfach mit allem sehr, sehr gut leben und die Freude über diese schönen Momente ist dann einfach umso größer, wenn man das Gefühl hat, man hat sie sich hart erarbeitet und hat auch viel weggesteckt, um dahin zu kommen, wo man ist. Ich genieße die Situation, in der ich jetzt gerade bin, sehr und versuche alles daraus mitzunehmen, was ich kann und Spaß an der Sache zu haben. Also, ich bin jetzt 27, ist ja jetzt im Leben nicht so alt, aber in einer sportlichen Karriere schon eher gegen Ende als gegen Anfang. Und ich bin total froh, dass ich 27 bin, weil ich mit sehr viel mehr Entspanntheit und Gelassenheit und auch einfach mehr Wissen darum, wo es, also worum es mir persönlich geht, und das ist die Freude am Fußball und das Zusammensein und diese Momente zusammen zu genießen. Und ich versuche mich darauf zu konzentrieren, weil das ist, was mir wichtig ist am Ende des Tages. Und ich glaube, wenn ich mich auf die Sache besinne, die mir am Herzen liegen, spiele ich eigentlich auch immer meinen besten Fußball. Und andersrum versuche ich es gar nicht mehr. Ich versuche nicht, so gut wie möglich Fußball zu spielen, damit ich danach glücklich bin, sondern ich versuche glücklich zu sein und danach spiele ich im besten Fall einen sehr guten Fußball. So rum funktioniert es für mich deutlich besser. Und natürlich verfällt man immer mal wieder in auch negative Gedanken, aber das versuche ich so wenig wie möglich zu tun, weil das macht keinen Spaß.
Hm. Was sind sonst so Dinge, an denen du besonders bei dir selber auch arbeitest auf dem Platz?
Na, taktisch spezifisch mache ich halt mittlerweile auch mehr. Also ich setze mich sehr viel mit meinem Spiel auseinander, gucke mir meine Spiele an, habe auch Leute, mit denen ich das zusammen mache, die mir da helfen. Halt so diese fußballspezifisch klassischen Dinger, positionsspezifisch. Wo halte ich mich am besten auf? Welche Dinge sind wichtig? Was fehlt mir vielleicht gerade? Das ist halt immer so ein konstanter Reflexionsprozess, was ich mittlerweile auch einfach so integriert habe in meine Routine. Als Stürmerin natürlich immer klassische Abschlüsse nach dem Training, solche Sachen. Das sind ja die Klassiker. Ja.
Aber ich meine, bei den Toren kannst du dich jetzt eigentlich gar nicht so sehr beschweren. Das sind schon eine ganze Menge. Wir müssen mal so ein bisschen auf die Uhr gucken, so langsam dann doch auch. Und wollen deswegen so ein bisschen voraus und vor allen Dingen auch auf Frankfurt nochmal schauen. Wir haben ja schon ein bisschen angedeutet, Frankfurt als Stadt, Frankfurt ist forever für dich. Ich habe tatsächlich auch gerade erst mit einer Freundin gesprochen, die auch völlig aus dem Nichts auf einmal meinte, ja, Frankfurt wäre auch so eine Stadt, in der sie sich vorstellen könnte zu leben. Was ist so nice dran, so besonders dran?
Ich finde, Frankfurt ist ein großes Dorf, so beschreibt man es ja oft. Also ich finde, es ist das Großstadt-Flair mit dem Dorf-Feeling. Also wenn wir hier einen freien Tag haben und du gehst in irgendein Café, triffst auf jeden Fall jemanden, was ich eigentlich ganz cool finde. Das mag ich. Ich mag das Multikulturelle irgendwie. Es ist, jeder kann irgendwie sein, wie er ist. Es ist eine Fußballstadt. Die ganze Stadt liebt den Fußball und den Verein. Das finde ich persönlich auch sehr cool. Und irgendwie Frankfurt hat einen Bad Rap, weil mäßig Bankenstaat und unpersönlich und so. Aber ich finde, wenn man hier lebt, man kriegt die guten Ecken mit. Man weiß, wo man sein kann, wo man auch nicht unbedingt sein muss. Und es ist einfach irgendwie, also ich meine, Verkehrsanbindung ist super. Frankfurt hat so viele Probleme nicht, wie andere Großstädte haben. Das ja, alleine ist Frankfurt so eine Superstadt.
Irgendwie so in die Tourismusbranche vielleicht dann einzusteigen, wenn es mit dem Fußball nicht mehr geht, das wäre jetzt, also ich glaube, du kannst gut Werbung machen für Frankfurt, habe ich das Gefühl.
Ja gut, zum Beispiel, wenn ich Besuch bekomme und die sagen so, ja, zeig mir Frankfurt, dann weiß ich auch nicht immer so genau, was ich da machen soll. Es ist jetzt nicht so eine, da fährt man ein Wochenende hin und hat eine tolle Zeit statt, aber zum Leben so das ganze Jahr, finde ich es toll.
Also man muss ein Jahr bleiben, um Frankfurt lieben zu lernen.
Kommt ein Jahr nach Frankfurt und dann sprechen wir nochmal.
So, das ganze Jahr in Frankfurt.
Würde mich überraschen.
Ja, und mit Frankfurt als Verein, die Eintracht jetzt, wir haben eingangs schon so ein bisschen besprochen, ne? Titel dürfen sehr, sehr gerne sein. Gerade in dieser Saison ist ja jetzt wirklich so die Frage gewesen, wann, wenn eigentlich nicht jetzt?
Mhm. Ja, sehr gute Frage. Natürlich ist uns gerade ein kleiner Dämpfer versetzt worden, aber wir stehen auch am Platz 2 und ich höre erst auf zu träumen und zu hoffen, wenn auch wirklich alles verloren ist. Deswegen, wir haben noch so viel, wofür wir spielen können. Es sind immer noch Spiele in der Saison. Es gibt immer noch Champions-League-Plätze, für die es sich zu qualifizieren gibt. Wir stehen gerade am Platz 2. Das ist eine Platzierung, in der wir die letzten 6 Jahre noch nie eine Saison hätten, also abschließen konnten. Allein das wäre ein Riesenerfolg. Deswegen, wir spielen noch um sehr, sehr viel. Und ja, in dem Headspace bewege ich mich gerade, weil alles andere ist irgendwie unnötig.
Und du bist ja auch, also aus eigener Aussage, extrem happy mit dem Trainer, mit dem du zusammenarbeiten darfst, Nico Anautis. Er sei quasi auch der Trainer, unter dem du am besten aufblühen kannst. Warum ist das so? Was macht er richtig?
Ich glaube, ich fühle mich einfach als Spielerin, aber auch als Person unter ihm sehr verstanden. Wir haben auch halt einfach auch eine sehr, sehr lange Zeit zusammengearbeitet. Dann hat man nochmal ein anderes Verständnis füreinander, weil wir uns natürlich auch einfach lange schon kennen. Er kennt mich schon lange. Er hat von Anfang an auf mich vertraut und mir immer vertraut. Wenn ich Phasen hatte, in denen ich nicht besonders gut war, hat er mir vertraut und dann habe ich ihm das hoffentlich auch zurückzahlen können mit eben auch anderen Phasen. Ich fühle mich halt in der Rolle, die ich auch unter ihm habe, einfach total wohl auf dem Platz, neben dem Platz. Es hat sich einfach eingespielt und ich glaube, sein Typ Mensch und Trainer passt einfach ganz gut zu mir und ich glaube, er kommt mit meinem Typ Mensch und Spielerin auch ganz gut klar. Und das ist dann natürlich immer das optimale Szenario.
Ihr spielt jetzt dann auch das große Spiel eben in Deutsche Bank Park. Großes Thema auf jeden Fall. Ich kann mich noch erinnern, boah, ich glaube, das war 2022, 2023 Saison oder sowas, war das auch mal das Auftaktspiel, eben Bayern gegen Frankfurt im Deutsche Bank Park. Wie ist es bei euch so angekommen im Team, als es feststand, dass es eben das große Stadion wird?
Wir haben uns total gefreut, weil es eine Weile her ist, dass wir da spielen durften. Ich glaube, wir haben noch nicht ein schlechtes Spiel da gemacht, einfach weil das irgendwie, das holt nochmal irgendwie andere Reserven aus uns raus. Das ist einfach das ist immer eine besondere Stimmung. Jeder Tag, an dem wir da spielen, ist ein besonderer Tag irgendwie. Es ist auf jeden Fall ein besonderes Spiel auch gegen Bayern München, deswegen finde ich das irgendwie die perfekte Situation, um das auch zu machen. Und ich freue mich da einfach extrem drauf. Ich glaube, das wird ein tolles Ereignis und ich hoffe natürlich, dass wir ja ein gutes Spiel zeigen und auch uns belohnen. Das ist auf jeden Fall ein Highlight, was da auf uns zukommt.
Große Spiele, irgendwie jetzt auch in der letzten Zeit großes Thema, ob nun in großen Stadien oder eben einfach mit sehr viel Aufmerksamkeit, glücklicherweise. Wir hatten jetzt so dieses Rekordspiel in Hamburg im Pokal, dann wiederum bei dem Spiel der Bayern gegen Hoffenheim hatten wir irgendwie zumindest auch echt eine gute Zuschauerzahl, aber da dann eben auch das Thema von deiner Nationalmannschaftskollegin Julia Gwin, die irgendwie angesprochen hatte, dass halt Bayern-Bosse sich zum Beispiel nicht haben blicken lassen, unbedingt bei so einem wichtigen und wirklich großen Spiel für den Verein. Wie nimmst du das da bei Frankfurt wahr? Also gerade wenn wir jetzt über ein großes Spiel im Deutsche Bank Park sprechen, ist es für dich selbstverständlich, dass da einfach auch Vereinsbosse am Start sind und euch nochmal ein anderes Gefühl geben?
Ich habe das Gefühl, dass unser Rückhalt von der Vereinsführung sehr groß ist. Ich glaube, auch im Vergleich zu vielen anderen Vereinen eine sehr enge Anbindung und auch eine sehr, sag ich mal, kurze Kommunikationsschiene zur Führung, was ich super cool finde. Ich glaube, da sind wir echt mit Eintracht Frankfurt, glaube ich, absolute Vorreiter. Also ich hatte bis jetzt noch nicht das Bedürfnis, mich da in irgendeiner Hinsicht zu beschweren. Ich will mich eh nicht beschweren, aber muss es in dem Bereich auch absolut nicht. Ich habe das Gefühl, dass wir über die letzten 3 Jahre auch immer Jahr für Jahr nochmal irgendwie einen Schritt nach vorne machen und auch uns nochmal neue Möglichkeiten gegeben werden. Das Interesse auch gefühlt ist groß. Wir sehen oft die Führungsriege auch bei uns im Stadion, bei großen und weniger großen Spielen. Insofern sind wir da gefühlt sehr, sehr gut versorgt.
Aber du wärst wahrscheinlich jemand, die den Mund aufmacht, wenn es nicht so wäre, oder?
Ja gut, ich bin halt auch, so sehr ich irgendwie auch gerne meinen Mund für wichtige Dinge aufmache. Was ich zum Beispiel einfach nicht gerne mache, ist irgendwie einfordern. Ich finde viel schöner, wenn das organisch passiert. Und das habe ich das Gefühl, ist bei der Eintracht auf jeden Fall der Fall. Es muss ja auch, also irgendwie Euphorie und Wille ist ganz schwer herbeizufordern und herbeizusprechen. Und es ist viel leichter, wenn es aus einer Eigenmotivation und aus einer natürlichen Situation entsteht, als wenn man es irgendwie fordern muss. Deswegen bin ich auch so froh, wenn manche Dinge einfach von selbst ins Rollen kommen, so wie zum Beispiel ein sehr erfolgreiches Turnier oft sehr viele andere positive Dinge mit sich zieht, die man dann gar nicht so sehr herbeizerren musste, sondern die einem dann einfach auch irgendwie in den Schoß fallen. Und deswegen hoffe ich, dass wir das zum Beispiel diesen Sommer vielleicht zum Beispiel tun, indem wir ein tolles, begeisterndes Turnier spielen und dann wieder ganz viele wundervolle Dinge für den Frauenfußball passieren. Das wäre ja optimal.
Das sind auch ehrlich gesagt schon fast die optimalen Schlussworte, oder? Weil mit Blick auf die Uhr, ich habe schon so die ganze Zeit gerade so ein bisschen gelinst. Wir haben immer noch so viele Fragen und ich würde auch so gerne noch so anknüpfen und eine Stunde weiterquatschen mit dir. Aber ich glaube, so langsam müssen wir mal zum Ende kommen, oder?
Nee? Aber Nina, eine Sache, ja, weiß ich, dass sie dir auf dem Herzen liegt und wir müssen auch jetzt dazu noch ausfragen. Viktoria Berlin, wir haben hier die Stadionsprecherin natürlich am Start. und Laura, du wurdest schon ein paar Mal dort gesichtet. Nina, du wolltest wissen, wie so die Stadiongesänge, also die Fangesänge eigentlich, wie die so sitzen bei dir, Laura. Genau.
Ich kann jetzt nicht irgendwie einfach aus dem Stegreif hier lossingen, aber ich muss sagen, da wird auf jeden Fall ordentlich Lärm gemacht und das finde ich total respektabel, was bei euch so im Stadion passiert. Ich bin da echt gerne. Also vor allem Respekt an, wie heißt der junge Kollege nochmal in der Trommel?
Joni und Anita.
Joni und, ja, die beiden, Respekt, die waren jedes Mal am Start bis jetzt, als ich da war. Ob Sonne oder Regen oder kalt.
Ja, das ist schon, Shoutout. Das ist schon wirklich richtig krass. Und nächstes Mal sehen wir dich dann auch mit dabei, oder?
Genau.
Stark. Sehr gut.
Sehr cool. Laura, wirklich tausend Dank. Tausend Dank für deine Zeit. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, gerne.
Danke dir. Und vor allem, wir hören uns spätestens dann mit einem Titel, oder? Wieder hier.
Hier. Mach's gut, ciao. So, Miri, jetzt erzähl doch mal, wie war es für dich das erste Mal seit langer Zeit mal wieder mit dabei?
Es ist schön, es war sehr gut. Ich konnte meinen Kopf für ganz tolle Sachen wieder nutzen. Ich habe ja eh immer so ein bisschen Hummeln im Hintern, auch wenn ich die gut unter Kontrolle habe. Ja, stimmt, da sind sich Laura und ich sehr einig. Aber ist cool, mal an was anderes zu denken und gleich aber dann auch das kleine Mäuschen wieder in den Arm zu schließen, die aber bestens umsorgt wird vom Vater. Von daher alles gut, alles in Ordnung. Aber schön einfach mal wieder dabei zu sein. Ich habe ja auch die ganze Zeit das Geschehen, das Fußball der Frauen natürlich im Blick. Ich gucke mir das alles an. Also die Kleine lernt, ob sie will oder nicht, schon genug gerade.
Ich würde auch wenn es nur gut erzogen.
Ja, auch wenn es so ein Rauschen im Hintergrund ist, weil raufgucken darf sie noch nicht. Keine Bildschirme.
Ja, aber schon mal so die Geräusche und so, da wird auf jeden Fall Fußball schon direkt mit in die Wiege gelegt, sozusagen.
Ja, hatte sie ja quasi auch schon im Bauch, ne? Also in so vielen Stadien, in denen ich war, und sie ist dann gefühlt auch ein bisschen ruhiger. Aber egal, wir sprechen schon wieder über das Kind. Wir waren doch gerade beim Fußball.
Ja, ey, ich fand's mega cool, auch mit Laura zu sprechen. Ich bin ganz ehrlich, sie stand schon eine ganze Weile auf der Liste. Ich habe auch schon immer mal wieder bei Frankfurt angefragt und es hat nicht geklappt. Und jetzt hat's dann doch endlich mal geklappt. Fand ich richtig, richtig cool. Und eben auch mit Blick auf die Europameisterschaft und jetzt, das ist eine sehr starke Sache auf jeden Fall.
Ja, und unsere Hörer haben sich auch schon länger Laura gewünscht und jetzt ist sie da. Von daher, Leute, bitte auch mal schön kommentieren und mal sagen, was ihr zur Folge sagt, was ihr zu Aussagen von Laura sagt. Wir sind gespannt, wie ihr diese Folge fandet.
Immer sehr, sehr gerne bei frauen.fußball.podcast auf Instagram oder auf den ganzen Podcast-Plattformen eurer Wahl sehr, sehr gerne was hinterlassen. Und genau, dann würde ich mal sagen, Miri, wir entlassen dich wieder zu deinem Kind und auf den Spieltag schaue ich dann wieder alleine.
Alles klar, lieben Dank und bis bald, Freunde, bis bald, Nina.
Tschüss, Miri, tata.
Das war der Spieltag.
Der 18. Spieltag in der Bundesliga der Frauen, den ich mir jetzt wieder alleine angucke. Liebe Grüße an Miri nochmal. Das war sehr schön, das mal wieder gemeinsam zu machen. Ja, Bundesliga, 18. Spieltag, Tabelle, da bewegt sich nicht so wahnsinnig viel. Habe ich ja eingangs auch schon gesagt. Außer die Spitze sich so gesammelt nach vorne und alle sich weg von Turbine. Aber fangen wir mal an der Spitze an. Da hatten wir ja die Fernduelle, beziehungsweise ein direktes Duell auch, also die Bayern gegen Leverkusen und Frankfurt gegen Bremen und Wolfsburg gegen Essen. Frankfurt stellt sich ganz gut ein vor diesem großen Spiel gegen den FC Bayern München, das dann da in 2 Wochen oder was auf uns wartet. Gewinnen 4:1 in Bremen. Mit Werder seit der 8. Minute in Unterzahl. Rena Wiechmann hat es erwischt, die hat eine Notbremse ausgepackt. Werder schlägt sich aber so ganz gut, In der 39. gehen sie sogar in Führung durch Kaylee Ronan mit ihrem ersten Saisontreffer, der gleichzeitig ihr erster Profitreffer überhaupt ist. Mega cool, Glückwunsch an dieser Stelle. 1-0 also, aber 5 Minuten später und direkt dann nochmal 2 Minuten später. Doppelschlag Frankfurt, Lisanne Greve und Carlotta Wamser stellen auf 2-1. Dann Joker-Tore durch Nicole Anyomi und Remina Chiba nochmal in der 62. bzw. 90. plus 5. Besiegeln dann eben das 4-1. Klare Geschichte da. Der erste Auswärtssieg tatsächlich in diesem Jahr für Eintracht Frankfurt. Ganz interessant, hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Wolfsburg, wie gesagt, gegen Essen, die gewinnen auch. Also, gute Sache da, wenn man den Bayern auf den Fersen bleiben will. Eine richtige Machtdemonstration hier gegen Essen eben. 5-1 gewinnen sie mit einem Viererpack von Linnet Behrenstein, die jetzt die Torschützenliste ziemlich souverän anführt und einen Strafstoß auch noch vergeben hat. Also, da wäre auch noch mehr drin gewesen. Das eine Tor von Essen kam von Lilly Porcella, war auch ein richtig schickes Ding, schicker Distanztreffer. Hilft nun halt leider nicht viel, ne? Den 5. Treffer übrigens hat, beziehungsweise den 1. Treffer, hat Marina Hegering gemacht. Und danach eben Behrenstein, ihre 4 Tore da, ein paar Kopfbälle auch mit dabei. Und wie gesagt, der eine verschossene Strafstoß auch noch. Ist eine ziemliche Erholung gewesen sozusagen von der Champions League-Pleite, wo sie ja 1-6 gegen Olympique Lyon verloren haben, die Wölfinnen. Bayern haben auch verloren in der Champions League. Kommen wir aber gleich zu. Vorher schauen wir uns die Bayern in der Liga nochmal an. Gegen Leverkusen. Ja, ich habe ja gerade gesagt, ne, Frankfurt und Wolfsburg haben ihre Pflichtaufgabe sozusagen erfüllt, um an den Bayern oben dran zu bleiben. Hätten auch sich noch weiter ranrobben können, wieder bis auf 3 Punkte. Aber, Leverkusen hat bei dem ganzen Spaß nicht mitgespielt. Die haben ganz gut mitgespielt gegen die Bayern, aber halt in diesem ganzen großen Plan von wegen, wir robben uns wieder an die Bayern ran, nicht so richtig. Wenn mir jetzt irgendjemand hier unterstellen will, von wegen, ich wäre gegen die Bayern, in diesem Falle, ja, sorry, ich mag halt ein enges Rennen an der Spitze und wenn da bei irgendwie noch 12 zu vergebenen Punkten immer noch 6 Punkte Unterschied sind zwischen dem 1. und dem 2. und 3., ja, mag ich nicht so richtig gerne. Deswegen bin ich aktuell so ein bisschen, dass die mal ein bisschen Punkte lassen, dass es wieder ein bisschen enger wird, dass wir so eine richtig schöne Crunch-Time da am Ende noch haben. Aber die Bayern gewinnen eben 2-0. Leverkusen macht's ganz gut, gehen die Bayern echt früh an, setzen so gut unter Druck. Die Kräfte gehen dann aber echt ziemlich schnell aus und die Bayern nutzen dann 2 Fehler der Leverkusenerin Clara Bühl und Lea Schüller nach ihrer Einwechslung dann machen die Tore. Bühl hat auch das 2. Tor von Schüller eben vorbereitet, also die Frau ist auch richtig, richtig gut mit dabei. Auf der Seite der Leverkusenerinnen richtig schöne Nachrichten, aber neben dieser Niederlage natürlich, aber kann man sich trotzdem über was freuen, nämlich Katharina Pejic ist wieder zurück, die war ja eine Weile raus gewesen, eine Weile verletzt gewesen, hat ihr Comeback gegeben. Willkommen zurück auf dem Platz also. Ich habe es gerade auch schon angekündigt, ne? Champions League schieben wir einmal ganz kurz ein. Sowohl Wolfsburg als auch der FC Bayern München sind rausgeflogen im Viertelfinale der Champions League. Und jetzt ist natürlich die große Frage, deutscher Fußball international, müssen wir uns Sorgen machen? Ehrlich gesagt, weiß ich nicht so ganz genau. Klar, es gab mal andere Zeiten, wo irgendwie Frankfurt, Turbine richtig gut mitgespielt haben international, Wolfsburg ja auch. Aber die Zeiten sind jetzt nun mal anders. Muss man sich halt vielleicht auch mal dran gewöhnen. England investiert anders, auch nicht ganz so viel, wie man könnte und wie es sich einige wünschen würden. Aber da wird halt einfach anders investiert. Da ist die Schere zwischen der Spitze und den folgenden Teams aber auch einfach krass groß. Und in Spanien noch mal krasser. Ich meine, wir sind, ich zumindest, keine Ahnung, ob es euch auch so geht, bin schon mal ziemlich genervt von diesen 6 Punkten Unterschied da an der Spitze. Und in Spanien zum Beispiel haben wir zwischen dem FC Barcelona und Platz 3 21 Punkte Unterschied. Und Real auf dem 2. Platz hat auf dem 3. auch 17 Punkte. Und ja, das wollen wir doch auch nicht. Also von daher, ja, ich bin ehrlich, ich habe dann lieber relativ lange ein Viererrennen an der Spitze in der nationalen Liga und dafür 2 Teams, die ins Viertelfinale der Champions League kommen, was ja auch voll gut ist, als ein Team im Finale und aber 20 Punkte voraus in der Liga. Ja, schreibt ihr uns doch mal gerne, was ihr davon haltet, entweder bei Spotify direkt runter in die Kommentare oder bei Podigy oder bei Instagram @frauen.fußball.podcast. Da erreicht ihr uns. Nächste Saison gibt es dann in der Champions League ein Ligensystem. Mal gucken, wie das denn wird. Bin mal gespannt drauf. So, jetzt kommen wir aber von der Champions League in den Keller. Jena fährt den ersten Saisonsieg ein. Die sind ja zwar bei 7 Punkten, hatten davor aber 4 Unentschieden auf der Liste. Gewinnen jetzt in Köln vor 1620 Zuschauenden. 1:0 durch Melina Reuter in der 56. Ihr erstes Bundesligator. Ziemlich aus dem Nichts gekommen in dem Spiel. Und Jena musste auch noch mit Gelb-Rot arbeiten. Fiona Geißer in der 67. und haben trotzdem eben dieses 1:0 über die Zeit gebracht. Richtig, richtig stark für Jena, für Köln so ein bisschen. Boah, ja, dieser positive Vibe unter Britta Karlsson ist jetzt auch schon wieder so ein bisschen dahin. Aber so richtig Abstiegssorgen machen müssen sie sich nicht, weil sowohl Köln als auch Jena haben jetzt 7 Punkte auf dem Konto und Turbine halt immer noch einen. Die haben nämlich 0:7 gegen Hoffenheim verloren. Ich habe ja letzte Woche, wer die Folge letzte Woche gehört hat, auch schon mit Julia Hickelsberger, Empfehlung an der Stelle nochmal nachzuhören. Da haben wir auch so ein bisschen gesprochen, ne? Hoffenheim hat ja die Woche davor 5:1 schon gewonnen, da habe ich so ein bisschen rumgejuckst, ja, Turbine nochmal 2 Plätze drunter, also dann eine 7:1. Habe ich ja gar nicht mal so falsch gelegen. Die Tore haben geschossen, Irelita Memeti, Selina Cerci doppelt, Jill Jansens hat einmal getroffen und dann ab der 60. Minute Feli de la Cao mit einem Hattrick, lupenreiner Hattrick, wie man es dann ja immer so schön sagt, innerhalb von einer halben Stunde, beziehungsweise 27 Minuten macht sie diesen Hattrick und ja, also 7:0 ist eine heftige Ansage. Leipzig und Freiburg trennen sich 1:1 durch einen Ausgleich in der Nachspielzeit, ausgerechnet. Storys, die nur der Fußball schreibt, wie man dann so schön sagt immer, ne? Giovanna Hoffmann, Ex-Freiburgerin, erzielt den Ausgleich für ihren neuen Club, Raba Leipzig. Vorher, kurz vor der Halbzeitpause, hatte Lisa Kahl einen richtig schönen Distanzschuss ausgepackt und damit das 1:0 für Freiburg erzielt. Das lange halten sollte, aber eben nicht bis ganz zum Schluss. Freiburgs Serie von 4 Siegen in Folge wird damit also nicht weiter fortgesetzt, sondern endet. Das ist die erste Liga. Wir wollen aber auch in dieser Woche einmal kurz auf die zweite Liga schauen, denn da geht's ja auch logischerweise immer weiter Richtung Saisonende und damit auf die Frage zu, wer steigt denn nun auf? Also Platz 1 und 2 sind relativ sicher, Nürnberg und Union mit recht gutem Abstand auf den 3. und den 4. Platz, aber dahinter eben auf Platz 3 geht's um die Wurst. Da haben wir vor allen Dingen den HSV und Meppen, die sich ein Zweierduell liefern und auch Frankfurts Zweite, Bochum, Sand sind nicht wahnsinnig weit weg, sagen wir mal so. Sand hat 5 Punkte Rückstand auf Meppen und den HSV, die gerade 37 Punkte auf dem Konto haben. Und ja, sie sind punktgleich, aber der HSV hat eine bessere Tordifferenz, plus 27 im Vergleich zu Meppens plus 17. Und ja, die sind jetzt punktgleich, weil der HSV nämlich 3:1 gegen Gladbach gewonnen hat, Meppen aber nur 1:1 gegen Bayerns zweites Team gespielt hat. Also lohnt sich da auch einen Blick drauf zu haben und zu schauen, wer schafft es denn dann eben in der nächsten Saison in Liga 1.
Und sonst so?
Leute, wir sind jetzt schon bei mehr als einer Stunde Folge und es wird noch länger, denn News, es ist richtig, richtig viel passiert. Thema zweite Liga, fangen wir damit vielleicht mal an. Der HSV verlängert mit Jobina Lahr bis 2026. Extrem wichtige Führungsspielerin, Defensivspielerin, die in dieser Saison alle Spiele gemacht hat, seit 2023 wieder zurück beim HSV, bleibt jetzt eben bis 2026. Sie verlängern aber nicht mit dem Trainer Marvin Bolz. Der wird auf der HSV-Website zitiert folgendermaßen: Nach reiflicher Überlegung halte ich es sowohl für meine persönliche als auch für die Weiterentwicklung des Teams für sinnvoll, im Sommer Platz für neue Impulse zu machen. Die vergangenen 4 Jahre beim HSV seien für ihn eine unglaublich prägende Zeit gewesen. Jetzt endet diese aber. Auch beim SC Freiburg wird es eine Veränderung auf der Trainerin-Position geben. Theresa Merck verlässt den SCF nach Saisonende. Merck war seit 2022 Trainerin beim Sportclub gewesen, vorher in der Schweiz und Co-Trainerin bei Wolfsburg. Anfang des Jahres ist sie gerade erst aus der Elternzeit zurückgekommen, zwischendurch vertreten von Nico Schneck, wo jetzt natürlich die Gerüchte wieder rumgehen, ja, relativ naheliegend, dass er es übernehmen wird, aber bisher Stand Aufnahme ist da noch nichts raus. Sie sprechen zwar davon, also Freiburg und Merck, gemeinsam zu diesem Entschluss gekommen zu sein. Ich bin aber ehrlich, für mich klingt es ein bisschen so, als wäre der Impuls eher von Freiburg ausgegangen. Aber lest es selbst nach, im Zweifel die Links zu den News findet ihr wie immer in den Shownotes. Da findet ihr auch den Link zur Nachricht, die gerade am Dienstag frühen Abend rausgekommen ist. Tommy Stroth legt sein Amt als Chefcoach des VfL Wolfsburg nieder. Ab sofort ist er also nicht mehr Trainer der Wölfinnen. Und da geht's ganz klar von ihm aus. Er hat gesagt, wird so zitiert in der Pressemitteilung, ich habe in den vergangenen Wochen gemerkt, dass ich nicht mehr die Energie in mir spüre, die es braucht, meinen eigenen Ansprüchen und denen des VfL Wolfsburg gerecht zu werden. Ja, finde ich eine krasse Entscheidung, vor allen Dingen, weil ja gerade erst vor kurzem sein Vertrag noch verlängert worden war bis 2025. Wer folgt, werden wir sehen. Ich wünsche auf jeden Fall Tommy Stroth alles, alles Gute. Wir haben ja hier im Podcast auch schon mit ihm gesprochen. Da hat er gesagt, England würde ihn reizen. Mal kicken, wo er dann als nächstes aufschlägt oder eben einfach erstmal ein bisschen Energie tankt wieder. Und die TrainerInnen-Stories sind noch nicht vorbei. Nach diesen drei Abgängen jetzt haben wir aber einen Neuzugang. Und zwar bei Werder Bremen. Thomas Horsch wird den Verein ja verlassen zum Ende der Saison. Und jetzt ist klar, wer die Nachfolge antreten wird. Und zwar ist das Friederike Kromp. Sie trainiert aktuell noch die U20 von Eintracht Frankfurt, wird dann aber eben ab nächster Saison Werder übernehmen. Das ist ihre erste Position als Cheftrainerin in der Frauen-Bundesliga. Seit 2023 ist sie eben Trainerin bei der U20 von Frankfurt in der zweiten Liga und hat auch noch die Rolle der Nachwuchskoordinatorin inne, war auch schon beim DFB gewesen, also da kommt jemand mit Erfahrung zu Werder und bei Frankfurts U20, da übernimmt Julia Simic die Position als Cheftrainerin. Bisher war sie Co-Trainerin unter Fritzi Kromp gewesen, im Sommer wäre ihr Vertrag ausgelaufen, jetzt ist er erneuert worden und sie dann also ab nächster Saison Cheftrainerin der Frankfurter U20-Juniorinnen. Viktoria Krug hat bei Raba Leipzig verlängert, ist da Kapitänin, wichtige Defensivspielerin, seit 4 Jahren schon mit dabei, also hat auch den Aufstieg mitgemacht, 27 Jahre ist sie alt und hat jetzt einen neuen Vertrag bis 2026. Die SGS Essen hat einen Winkler-Ersatz. Luisa Palmen von Borussia Mönchengladbach wird in der neuen Saison also das Tor von Essen hüten. Sie ist 23 Jahre, hat aber auch schon echt eine Menge Teams auf dem Rücken sozusagen getragen. Ausgebildet bei Bad Neuenahr, dann bei Frankfurt, bei Freiburg, da auch schon mal Bundesliga gespielt. Ein Jahr war sie in den USA am College, dann bei St. Pölten in Österreich und zuletzt eben Gladbach. So, und jetzt würde ich mal sagen, nehmt eure Taschentücher raus, denn eine weitere Legende beendet ihre Karriere, ihre aktive Karriere. Almut Schuld hängt die Torhüterinnenhandschuhe an den Nagel. Zuletzt war sie bei Kansas City Current in der NWSL, aber seit Januar dann vereinslos. War vorher beim HSV, beim Magdeburg, beim SC Bad Neuenahr und dann fast 10 Jahre bei Wolfsburg. Seit 2023 war sie beim Angel City FC, hat dann pausiert wegen der Schwangerschaft, hat wieder beim HSV angefangen und dann eben bei Kansas. In der Nazio ist sie jahrelang Nationaltorhüterin gewesen, seit 2015. Gold bei Olympia in Rio hat sie geholt, bei der EM 2017 und der WM 2019 bis ins Viertelfinale gegangen. Mit den U-Teams auch Erfolge gesammelt, wie zum Beispiel den Weltmeisterin-Titel und insgesamt für das A-Team 66 Länderspiele bestritten. Eine absolut prägende Figur auf dem Platz, aber auch daneben Sprachrohr, wenn es um Spielerinnenrechte geht, vor allem jetzt zuletzt eben in der Rolle als Mutter, als auch gleichzeitig aktive Athletin. Ja, riesengroßen Respekt vor dieser Karriere, vor dieser Frau. Ich liebe sie als Expertin im TV und der Sportschau und hoffe, dass wir da ein bisschen mehr von sehen jetzt. Die Liga F bekommt ein Video-Review-System. Das wird ab der nächsten Saison eingesetzt und heißt Football Video Support, kurz FVS, und soll ein Schritt in Richtung komplett Einsatz vom Video Assistant Referee sein, kurz VAR. Der Unterschied zwischen FVS und VAR ist, dass beim VAR noch eine weitere Person an einer anderen Örtlichkeit sitzt und das gegencheckt. Beim FVS, beim Football Video Support, was eben ab der nächsten Saison in Spanien in der ersten Liga greifen soll, da ist es die Schiedsrichterin oder der Schiedsrichter selbst, die das auf dem Feld gegencheckt. Also so eine Zwischenstufe sozusagen, aber schon auch mal hilfreich. Die TrainerInnen können dann Überprüfungen einfordern, also diese Challenges, haben pro Spiel 2 Challenges. Wenn eine Challenge aber erfolgreich ist, bekommen die das sozusagen zurück. Ist, glaube ich, ein bisschen wie im American Football, wo man dann diese Flaggen wirft und wenn man dann Recht hatte sozusagen, also wenn man sagt, ey, das war ein Foul, das du nicht gesehen hast, wirft man die Flagge. Wenn es dann heißt, oh ja, stimmt, ihr hattet recht, dann kriegt man diese Flagge zurück. Nach diesem Prinzip soll es eben auch funktionieren. Ich bin mal gespannt, wie das läuft und wann dann tatsächlich VAR eingreift oder implementiert wird und vor allen Dingen auch, wann das in anderen Ligen passiert.
Was erwartet uns in der nächsten Woche?
Länderspiele. Die UEFA Nations League ist mal wieder am Start. Das DFB-Team trifft zweimal auf Schottland im Hinspiel am Freitagabend, 4. April in Dundee, 20:35 im ZDF. Und am Dienstag gibt es dann direkt das Rückspiel, also Dienstag, der 8. April in Wolfsburg dann. Anstoß ist da um 17:45 Uhr und da überträgt nicht nur die ARD, sondern auch Kika. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das erst ein bisschen weird. Ich habe echt gedacht so, boah, was soll denn das? Jetzt wird das schon wieder so belächelt und so. Ja, nicht mal in Spartnender gesteckt, sondern halt auf dem Kinderkanal. Aber es ist eben zusätzlich, um neue Zielgruppen zu erreichen. Und das finde ich dann ziemlich süß. Es gibt dann auch KinderreporterInnen. Und ich weiß noch, wie sehnsüchtig ich mal darauf gehofft habe, dass ich sowas mal machen darf, so Kinderreporterin sein beim Kika. Deswegen finde ich es richtig, richtig cool. Halbzeitshow mit Bernd das Brot. Ich bin hyped, Leute. Schreibt doch sehr, sehr gerne, was ihr davon haltet, wie ihr das einschätzt, ob ihr das eher so seht als, naja, keine Ahnung, wenn dann irgendwelche Jungs nicht so gut erzogen sind und dann sehen, ein Fußballspiel läuft auf Kika, hahaha, wie albern ist das denn? Oder ob sie sagen, ey, cool, Kika, schalte ich ein und dann läuft Fußball, bleiben wir dabei und ich bin jetzt Riesenfan vom deutschen Nationalteam. Ja, ich, wie gesagt, war da am Anfang ein bisschen hin und her gerissen, mittlerweile finde ich das eine ziemlich, ziemlich sweete Aktion. So, dann sind wir tatsächlich doch am Ende dieser Folge langsam angekommen. Was eine Woche, was ein Tag, völlig irre. Ich bin ganz geschafft. Ja, tausend Dank nochmal an Laura, dass es geklappt hat mit dem Interview, an die SGE und an euch fürs Hören natürlich. Schreibt uns doch sehr, sehr gerne, wie ihr das fandet. Wir haben auch sehr, sehr viel kommuniziert, eben jetzt über dieses ganze TrainerInnen-Karussell und so weiter. Und auch sonst unter der Woche natürlich. Tilly hat zum Beispiel gefragt, fand ich ganz witzig, ob wir ein Praktikum anbieten können. Das können wir leider nicht machen. Aber ja, schaut ansonsten mal bei Printmedien zum Beispiel, wenn ihr in die Medienbubble reingeraten wollt. Lokalmedien sind da immer auf jeden Fall eine gute Anlaufstelle schon mal. Und danke dir, Tilly, fürs Nachhaken. Außerdem ganz wichtiger Hinweis von Hannah. Die hat mir nämlich geschrieben bezüglich Melanie Leupolds Verletzung, wo ich in der letzten Folge gesagt habe, das wäre ein Kreuzbandriss gewesen. War es nicht. Das ist ein Fehler in der Übersetzung gewesen. Es ist wieder ein Innenbandriss im Knie. Wie im Januar schon, mit dem sie ja auch wieder länger ausgefallen war. Also gute Besserung an der Stelle und tausend Dank euch fürs Hören. Wie gesagt, ich hoffe, die Folge hat gefallen. Mein Name ist Nina Potzel, Miriam Sinno war auch mit dabei. Und damit sage ich tschüss, macht's gut, wir hören uns. Cheers!
Das ist der Abpfiff. Und jetzt ab in den Teambus mit euch. Folgt frauen.fußball.podcast bei Instagram und überall da, wo es Podcasts gibt.